Es gibt zwar das Thema Pensionssplitting, wo in der Zeit, wo die Frau eben daheim bleibt für die Kinder, für die Care-Arbeit, der Mann eben einen erarbeiteten Teil seiner Pension der Frau überschreiben kann, das sind maximal 50%, wo man sagen muss, im Durchschnitt verdient trotzdem der Mann mehr. Und es ist für die Frau ein ganz guter Ausgleich. Und was ich auch noch sagen würde, ist, viele haben eine Vorsorge und legen diese dann still oder lassen sie es auszahlen, was nicht schlau ist. Ich würde einfach sagen, als kleine Anerkennung vom Mann kann man sie die in der Zeit vom Mann weiterzahlen lassen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Startklar, dem Podcast rund ums Gründen und Wachsen. Heute sprechen wir ein Thema, das viele gern auf später verschieben, obwohl es gerade für Frauen entscheidend ist. Finanzen, Vorsorge und finanzielle Freiheit. Denn mehr als 50% der Medizinerinnen sind weiblich. Und Frau zu sein bedeutet leider oft, sich stärker mit Themen wie Absicherung, Karrierepausen und Pension auseinandersetzen zu müssen. Besonders dann, wenn Kinder dazukommen. Dazu habe ich heute eine ganz spannende Gesprächspartnerin eingeladen. Anna Hutterer. Sie ist geprüfte Versicherungsmaklerin, Autorin und Expertin für finanzielle Freiheit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Anna.
Dankeschön, freut mich sehr.
Anna, du bist ja noch relativ jung, Anfang 20, und hast aber schon ein Buch über finanzielle Freiheit geschrieben. Sehr untypisch für dein Alter, würde ich mal behaupten. Und jetzt würde es mich interessieren, was dich persönlich dazu gebracht hat oder bewegt hat, ein solches Buch zu schreiben und dich so intensiv mit Geld, Vorsorge und Unabhängigkeit auseinanderzusetzen.
Ja, also ganz freiwillig war die Sache am Anfang meiner Lehrzeit nicht. Ich bin ein bisschen eingestoßen worden von meiner Familie, die sich mit dem sehr gut beschäftigt, und bin ein bisschen gezwungen worden, dass ich eine Vorsorge starte. Und einige Jahre später, wenn ich den Vergleich zu meinen Freundinnen hergestellt habe, die gleich alt sind wie ich, war da schon ein extremer Unterschied. Auch wenn man sich zum Beispiel die Pensionslücke anschaut, habe ich diese eigentlich durch meine, wenn ich sagen, der 50 Euro, mit denen ich gestartet habe monatlich zum Einzahlen, habe ich das schon relativ gut ausgeglichen. Und über die Jahre macht es schon relativ viel aus. Und da habe ich mir gedacht, es gibt eigentlich nichts, wo man sowas nachlesen kann, weil viele scheuen sich davor, dass sie mal Beratung in Anspruch nehmen und wollen das eigentlich für sich selbst ein bisschen durcharbeiten. Und darum habe ich mir gedacht, so ein Ratgeber wäre perfekt.
Also man kann zusammengefasst sagen, du bist von deinen Eltern motiviert worden zu sparen, währenddessen deine Freundinnen und Freunde fortgegangen sind, hast du dein Sparbuch gefüttert, ganz so extrem wird es nicht gewesen sein, aber du hast da einfach schon in kürzester Zeit etwas ansparen können, und ich finde es ganz interessant, dass man sich mit eben 15, wenn man Lehre macht, schon so intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, ja. Ja, und was war dann aber jetzt der Grund, dass du gesagt hast, du schreibst ein Buch?
Ja, grundsätzlich war das Buch direkt gar nicht geplant. Wir haben immer gesagt, wir machen so eine Informationsbroschüre und sind dann durch die Recherche eigentlich draufgekommen, es gibt so viele wichtige Themen, die da dazugehören. Eine Broschüre reicht gar nicht aus. Und dann ist eben nach und nach das Buch entstanden. Am Anfang haben wir gesagt, ja, maximal 100 Seiten, und jetzt kratzen wir schon die 300 Seiten, und ich glaube, bei den neuen Auflagen, die wir definitiv vorhaben, werden es nicht weniger Seiten, sondern sicher mehr.
Ganz, ganz spannend. Unsere Podcast-Hörerinnen sind ja meistens Mediziner und Medizinerinnen, und jetzt ist es ja aber trotzdem so, dass Frauen ja oft die finanzielle Absicherung ein Randthema ist. Ja? Warum glaubst du, ist das so? Was sind die häufigsten Denkfehler vor allem von Frauen, wenn es um das Thema finanzielle Absicherung geht?
Ja, leider ist es ehrlicherweise ein bisschen so in uns drinnen, dass man sagt, Finanzen ist eher das Thema vom Mann, was aber eigentlich nicht sein sollte und was definitiv auch nicht so ist. Das Thema kann jeder verstehen, mit dem kann sich jeder auseinandersetzen, und das Thema sollte nicht auf ein spezielles Geschlecht zugestellt sein, sondern sollte einfach jeder machen können und sich damit auseinandersetzen können. Und ja, man muss sagen, wenn man auch auf das Thema eingeht, zum Beispiel Bildung in der Schule, sowas lernt man eher weniger, und bei den Gesprächsthemen, was man so mitkriegt, wenn es dann schon zu den höheren Schulen geht, setzen sich Burschen schon ein bisschen mit dem auseinander, weil man dann auch zu dem Thema kommt, man möchte sich was finanzieren, einmal ein Haus bauen, und ich glaube, dass da einfach die Sichtweise schon eher bei den Männern, bei den Burschen ist, und somit setzen sie die mehr mit dem Thema auseinander. Mhm. Und vor allem, wenn es dann auch um das Thema Kinder geht, ist dann eben wirklich so, dass man sagt, der Mann ist der, der was die Familie finanziert, und darum beschäftigen sich Frauen, glaube ich, leider weniger mit dem Thema.
In deinem Buch beschreibst du ja auch viele reale Situationen. Ja? Gibt es eine Geschichte, die dir besonders im Kopf geblieben ist? Vielleicht eine, die zeigt, wie schwierig es sein kann, Familie, Beruf und finanzielle Absicherung zu verbinden?
Ja, im Buch haben wir wirklich eine Geschichte, die mich wirklich beim Interview zum Weinen gebracht hat. Okay. Es geht um eine Dame, die was mittlerweile leider Witwe ist mit 3 Kindern.
Okay.
Und die war Lehrerin oder ist mittlerweile auch nur Lehrerin und haben frisch Haus gebaut. Da war es Mitte, Ende 40, hat 2 Zwillinge, sind Mädels und einen Burschen, die sind mittlerweile um die 20 Jahre alt. Und der Gatte ist dann 3-4 Jahre nach dem Hausbau verstorben.
Okay.
Und die haben wirklich dann das Haus verkaufen müssen, das frisch gebaute Haus, weil sie es einfach selber leider nicht mehr leisten können haben. Sie hat in der Zeit auch quasi die Care-Arbeit übernommen und hat wirklich den Beruf als Lehrerin in der Zeit der Kindererziehung aufgegeben. Und schlichtweg war dann leider wirklich nicht so eine gute Vorsorge da, weil der Gatte auch schon Vorerkrankungen gehabt hat. Und die Vorsorge hat einfach nicht ausgereicht, damit man das Haus dann behalten kann.
Was hätte da für eine Vorsorge gereicht? Ich meine, ein Haus als Alleinverdiener zu erhalten, stellt ja grundsätzlich eine Herausforderung dar. Aber gerade bei einer Frau, die dann nur dazu Care-Arbeit leistet, ist da eine Lebensversicherung abgegangen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ich finde, dass man vor allem nicht nur die Kreditsumme absichern sollte, sondern mehr. Sie haben leider wirklich nur die Summe abgesichert, die von der Bank vorgeschrieben war. Und das war nicht einmal die ganze Kreditsumme,
okay,
weil er eben so gut verdient hat, was aber im Nachhinein nicht wirklich viel gebracht hat, weil das Gehalt ist ja dann weggefallen.
Ja.
Und somit war der ganze Kredit fürs Haus nicht abgesichert. Okay. Sie haben dann aus eigener Tasche nur was dazu zahlen müssen. Okay. Und dann ist eben knapp geworden. Also bestenfalls mindestens die Kreditsumme absichern, wenn nicht sogar wirklich mehr, weil man sagen muss, da fällt ja dann der einkommensstarke Partner in dem Fall jetzt später. Und als Frau natürlich so auch vorsorgen. Mhm. Also Vorsorge vor allem in der Zeit, wo sie für die Care-Arbeit, für die Kindererziehungszeit daheim geblieben ist, wäre in der Situation sicher von Vorteil gewesen.
Viele Ärztinnen bekommen ihr erstes Kind mit Mitte 30, das zweite vielleicht ein paar Jahre später. Das bedeutet oft 2 Jahre Karenz, dann mehrere Jahre Teilzeit, bis das jüngste Kind vielleicht in der Schule ist. Ja? Wie wirkt sich denn dieses Szenario auf die Pension aus? Und ab wann sollte man spätestens wieder in Vollzeit einsteigen, damit es sich langfristig noch unter Anführungszeichen ausgeht mit einer Pension?
Ja, also man muss leider sagen, sobald man in Teilzeit geht, hat man einfach eine Lücke, die was man so vollkommen schwer wieder schließen kann. Es gibt zwar das Thema Pensionssplitting, wo in der Zeit, wo die Frau eben daheim bleibt für die Kinder, für die Care-Arbeit, der Mann eben einen erarbeiteten Teil seiner Pension der Frau überschreiben kann. Das sind maximal 50%, wo man sagen muss, im Durchschnitt verdient trotzdem der Mann mehr. Und es ist für die Frau ein ganz guter Ausgleich. Und was ich auch noch sagen würde, ist, viele haben eine Vorsorge und legen diese dann still oder lassen sie es auszahlen, was nicht schlau ist. Ich würde einfach sagen, als kleine Anerkennung vom Mann kann man sie die in der Zeit vom Mann weiterzahlen lassen.
Die Vorsorge.
Genau, die Vorsorge.
Also Pensionssplitting ganz grundsätzlich, weil es ja auch immer wieder in den Medien auftaucht. Ist es jetzt deiner Meinung nach eine faire Lösung, wo man sagt, okay, wenn man das wirklich macht, ja, wenn man das Autogramm seines Ehemanns dafür bekommt, weil das braucht es ja, hat das Sinn? Reicht es alleine aus oder sollte man trotzdem den Ausgleich nur mit irgendwas anderem schaffen?
Also Sinn macht es definitiv. Ich sage immer, es ist besser wie nichts, aber diesen hundertprozentigen Ausgleich schafft es natürlich nicht. Also es ist trotzdem sehr wichtig, dass man selber eine Vorsorge macht und somit seine Pensionslücke ausgleicht. Und eben durch die Kindererziehungszeit ist die Pensionslücke viel, viel größer, als manche das denken.
Was kann man Pi mal Daumen? Hast du irgendeine Kennzahl, die du uns da verraten kannst? Jemand, der 4.000 Euro im Monat verdient im Durchschnitt und ein paar, sagen wir, 10 Jahre durch die Kinderbetreuung Teilzeit arbeitet, Gibt es da irgendeine Hochrechnung, wo du circa sagen kannst, was das für die Pension bedeutet?
Wir haben im Buch ein Beispiel, und zwar eine Dame mit zwei Kindern, die auch selbstständig ist in der Beauty-Branche, die hätte rein theoretisch ohne Kindererziehungszeit circa eine Pension von um die 1.100 Euro. Und ohne dessen muss man leider sagen, muss sagen, sie ist selbstständig. Das ist einmal nur ein großer Faktor, wo die Pension deutlich geringer ausfällt. Und mit Kindererziehungszeiten kommt es auf ca. 800 Euro Pension, wo man sagen muss, wer würde mit diesem Geld wirklich auskommen? Sind die 1.100
okay,
Euro schon sehr gering?
Verdient einfach extrem wenig.
Ja, sie ist selbstständig mit einem Beauty-Salon. Wirklich, bei der ist es leider so, wenn sie natürlich nicht im Salon ist, kommt auch kein Geld rein. Also das muss man sagen, aber für sie reicht es so einfach aus. Man muss sagen, sie sagt, die 1.100 Euro sind schon sehr knapp, aber das würde sie ausgehen. Und durch die Kindererziehungszeit muss man sagen, ist Wahnsinn.
Und wie lange hat sie da mit der Kindererziehungszeit?
Es sind fast 7 Jahre.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Dass sie das so schlagend, so massiv auswirkt.
Genau.
Okay. Okay, und Pensionssplitting war da wohl auch kein Thema?
Na, leider zu spät. Also es ist nicht mitgeteilt worden. Man muss sagen, damals war es auch noch keine Kundin von uns und mittlerweile ärgert sie sich sehr, weil die Kinder sind schon zu alt, dass man kann spätestens zum 14. Lebensjahr des jüngsten Kindes beantragen, rückwirkend. Und das geht sie einfach nicht mehr aus.
Wie schnell ist denn so ein Antrag auf Pensionssplitting ausgefüllt, Anna?
Ah, der ist relativ einfach ausgefüllt. Man kann sich die Daten online, das ist ein Formular mit zwei Seiten, kann man sie downloaden, kann das ausfüllen, unterschreiben, Reisepasskopie vom Partner und von sich selber und man reicht es online ein.
Also, und tut nicht weh,
dauert normal für keine 15 Minuten.
Und im Idealfall macht man das schon zum ersten Kind?
Ja, genau. Und was man auch sagen muss, wenn das einmal unterschrieben ist, es kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Ja, gehört auch so.
Gehört so, ja.
Welche konkreten Schritte empfiehlst du jetzt Frauen, die einfach bemerken, dass die Pension zu niedrig ausfallen wird? Wo ist denn vielleicht dieser Point of No Return? Gibt es denn? Oder wenn ich jetzt mit 40 feststelle, ui, das ist vielleicht nicht so optimal, kann ich da noch was tun? Mit 50 vielleicht immer weniger, wie gehst du da vor?
Ja, tun kann man definitiv immer was. Also ich würde sagen, wenn man es merkt, bestenfalls gleich eine Beratung in Anspruch nehmen, weil da zählt wirklich, wenn man so sagen kann, jedes Monat, dass man diese Lücke wieder auffüllt. Natürlich, je später, dass man anfängt, umso teurer wird es, dass man diese Lücke dann schließen kann. Darum, so früh wie möglich wirklich starten. Ich sage, zu spät ist es nie.
Anna, du beratest ja Frauen zu diesem Thema. Wenn das jetzt jemand hört, der gerne einen Termin mit dir haben möchte, wie würde das ablaufen? Einfach über die Webseite einen Termin anfragen und du nimmst Kontakt auf. Das erste Gespräch ist ja bei euch, glaube ich, kostenlos. Und dann schaut man mal.
Genau, grundsätzlich sind unsere Beratungstätigkeiten allgemein kostenlos. Wir beraten sehr gerne unter der Homepage www.willvorsorgen.at. Findet man unsere Kontaktdaten und kann sie dann gerne telefonisch oder auch per E-Mail einen Termin mit uns vereinbaren. Ich rühre mich dann einfach und Erstgespräch genauso per Web oder auch persönlich möglich.
Wer vielleicht dann die nächsten Tage nutzen möchte, schon um ein bisschen zu dem Thema zu lesen, kann natürlich auch, glaube ich, über die Webseite dein Buch bestellen. Das Thema haben wir ja jetzt ganz klar besprochen, also Unabhängigkeit durch finanzielle Freiheit gibt es über die Webseite zu kaufen, eignet sich vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk.
Genau.
Genau. Und Anna, jetzt nur zum Abschluss. Wenn du jetzt eine Ärztin als Kundin zum Beraten begrüßen darfst, sagen wir mal, die ist Mitte 30 mit zwei kleinen Kindern, welchen einzigen Tipp würdest du dieser Frau mitgeben, um eben das Thema finanzielle Absicherung gut in den Griff zu bekommen?
Ja, ich würde einfach sagen, so früh wie möglich starten, das Leben und die Finanzen selbst in die Hand nehmen, nicht auf andere verlassen, weil im Endeffekt ist jeder für sich selber verantwortlich und man weiß nie, was auf einen zukommt. Und wenn man sagt, man hat schon zwei kleine Kinder oder sogar drei, vier, sofort für die Kinder auch Vorsorge starten.
Sehr gut. Liebe Anna, ich sage herzlichen Dank für deinen interessanten Einblick und ich denke, dein Telefon wird in den nächsten Tagen übergehen.
Dankeschön.
Tschüss.